Wer sich nicht seiner Vergangenheit erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen. Hinter dieser Warnung des spanischen Philosophen Santayana steckt meiner Meinung nach viel Wahres. Eine Frau, die diesen Satz geradezu lebt, ist mein heutiger Gast. Denn wenn uns jemand eindrucksvoll vermitteln kann, was rechtsradikale Politik bewirken kann, dann sind es die Menschen, die deren Konsequenzen bereits hautnah erleben mussten. Zu ihnen gehört die Mannheimer Zeitzeugin Carla Spagerer. Sie geht auch mit fast 93 Jahren noch an die Öffentlichkeit, geht ins Gespräch, um zu sagen, stoppt rechte Parteien, gebt ihnen keine Chance. Denn sie weiß, was es bedeutet, in einem Land zu leben, in dem Menschenrechte keine Bedeutung mehr haben. Sie war die älteste Wahlfrau in der Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten wählte. Und sie bekam gerade ganz frisch das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Man könnte so viel an dieser Stelle über Sie erzählen. Frau Spagerer, ich freue mich sehr, dass Sie heute in unserer Sendung intensiv zu Gast sind.
Ja, ich freue mich auch. Guten Tag.
Bevor wir jedoch ins Gespräch gehen, möchte ich zunächst mal zeigen, was Sie eigentlich alles auf die Beine stellen. Gemeinsam mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Dr. Stefan Fulz-Bley besuchen Sie beispielsweise Schulen und sprechen mit jungen Menschen über ihr Leben. Bereits 2019 haben wir sie mit der Kamera begleitet. Da waren sie in der interkulturellen Waldorfschule in Mannheim.
Wenn Carla Spagerer spricht, ist es ganz still. Gebannt hören die rund 80 Schülerinnen und Schüler zu. Von der 7. bis zur 12. Stufe sind verschiedene Altersklassen vertreten. Sie erzählt von politischer Verfolgung, von ihrer Großmutter, die im Zuchthaus saß, von Angst, Bomben und Vertreibung.
Am Morgen des 10. November bin ich mit meinen Eltern vom Waldhof, wo ich jetzt noch wohne, in die Stadt gefahren und am Marktplatz sind wir ausgestiegen. Und das sahen wir überall SA-Männer, überall in ihren braunen Uniformen. Wir sahen, wie sie Möbel, Bilder, Kinderspielsachen, alles auf die Straße warfen. Und was ganz schlimm war, wir sahen, wie sie Männer und Frauen abführten. Nichts in der Hand, ein Koffer oder eine Tasche, aber wir sahen auch, wie verzweifelt die waren.
Die Kinder und Jugendlichen hängen gebannt an ihren Lippen. Schon bald merken sie, das hier ist etwas ganz Besonderes. Etwas ganz anderes als Geschichte im Buch nachzulesen.
Das ist halt natürlich viel interessanter, das mal so von der, also direkt mitzubekommen. Ich habe auch die Memoiren von meinem Uropa, der war auch ein deutscher Soldat im Zweiten Weltkrieg. Aber so das dann nochmal live sozusagen erzählt zu bekommen, ist noch viel interessanter.
Ich fand es sehr interessant zu sehen, wie das. Also man hört ja immer was davon, aber man war nicht drin und das fand ich sehr berührend auch, dass man das mitkriegt so hautnah.
Mich hat sehr mitgenommen, wie die Leute, ja, wie sie dann ihr Essen beschaffen mussten oder auch, als sie erzählt hatte von ihrer Großmutter, die Leute, die anderen Leuten geholfen haben, die sich selbst auch so mitgeholfen hatten, die dafür dann eingesperrt wurden, das fand ich. Also das hat mich am meisten berührt.
Für Carla Spagerer sind diese Zeitzeugengespräche sehr wichtig geworden. Sie hat Angst um die Zukunft der Kinder und Jugendlichen, Angst um die Demokratie in unserem Land. Denn die Nazis, sagt sie, die haben damals auch ganz klein angefangen und plötzlich waren sie übermächtig.
Ja, weil ich jetzt weiß, wie jetzt die politische Lage sich ändert in Deutschland. Und dann finde ich es unheimlich wichtig, dass man den jungen Menschen sagt, wie weit es gehen kann, wie schlimm das war, dass die Nazis auch mal klein angefangen haben. Und ich habe einfach das Bedürfnis oder die Verpflichtung, weil ich ja eine der letzten Zeitzeuginnen bin, das den jungen Menschen nahezubringen. Und ich bin überrascht, die sind interessiert. Es ist nicht so, dass die sich nicht interessieren, doch, die wollen es hören. Und die haben mich gesehen, die fragen mich auch persönlich noch. Für mich ist das ganz wichtig und solange ich das machen kann, mache ich das.
Dr. Stefan Fulz-Bley begleitet sie von Schule zu Schule. Es ist ein Projekt geworden, bei dem am Anfang nur ein Anruf stand.
Es war wirklich bewegend, weil ich eines Tages Carla Spagerer am Telefon hatte, die zu mir gesagt hat, Stefan, ich mache mir einfach Sorgen, ich mache mir Gedanken und du bist doch regelmäßig in Schulen, könntest du mich nicht mal mitnehmen? Ich würde gerne wirklich mit jungen Menschen mich unterhalten, ich würde ihnen gerne erzählen, was ich erlebt habe in der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur.
Für beide geht die Reise durch Mannheimer Schulen weiter. Denn, so sagen sie, wer einen Zeitzeugen gehört hat, von denen es nicht mehr viele gibt, wird selbst zum Zeugen und hat den Auftrag, das Gehörte weiterzugeben.
Ja, Frau Spargerer, jetzt haben wir mal einen Eindruck erhalten, was Sie denn da in den Schulen machen, wie Sie mit den jungen Menschen in Kontakt treten, und das hinterlässt auch Spuren. Vielleicht lassen Sie uns mal ein bisschen teilhaben, was Sie denn den Schülern alles so erzählen. Vielleicht Ihre Großmutter Babette Rees, das kam ja in dem Film auch schon raus, war Kommunistin, wurde von der Gestapo verhaftet, saß 18 Monate im Gefängnis, weil sie Essen und Geld für Familien sammelte, deren Väter, deren Männer inhaftiert waren. Sie waren zu dem Zeitpunkt 7 Jahre alt. Ja. Hausdurchsuchungen waren auch bei Ihnen häufiger. Später haben Sie erfahren, dass das auch sehr gefährlich war, weil Flugblätter bei Ihnen auch in der Wohnung waren. Wie nimmt man das als 7-jähriges Kind wahr, in so einem Umfeld zu leben?
Also ganz schlimm war für mich natürlich, als ich wusste, dass die Gestapo meine Großmutter geholt hat. Und sie war nicht nur im Gefängnis, sie war im Zuchthaus. Und das war dann noch einmal schlimmer wie im Gefängnis. Das habe ich als Kind schon erfahren. Das mit den Flugblättern habe ich erst nach dem Krieg erfahren. Da waren meine Eltern sehr vorsichtig. Das war auch so, diese Flugblätter waren nur manchmal nur stundenweise, manchmal eine Nacht. Die Widerstandskämpfer hatten ja keine andere Möglichkeit. Nur mit Flugblättern war das möglich, sich zu verständigen. Aber die ganze Zeit war halt für mich sehr bedrückend. Erst ist ein Bruder meiner Mutter emigriert und da war ich dabei, wie sich meine Großmutter von ihrem Sohn verabschiedet hat. Den haben wir nie mehr gesehen. Der wurde das Opfer zweier Diktaturen, Hitler und Stalin. Und dann war meine Großmutter weg. Und dann habe ich natürlich, was ganz schlimm war, wenn ich mir das vorstelle, wenn heute ein Kind mit 10 Jahren, das hat eine schöne Kindheit, eine schöne Jugend. Ich habe da, bis ich 10 Jahre alt war, schon allerhand erlebt. Wie gesagt, erst, dass mein Onkel emigrieren musste, dass meine Großmutter verhaftet wurde. Und das Allerschlimmste waren den ersten 10 Jahren die Reichspogromnacht, die Nacht vom 9. auf 10. November, die sich ja jetzt bald wieder jährt. Mein Vater hat in einer jüdischen Firma gearbeitet. Das war ein kleiner Familienbetrieb in F3. Die Inhaberinnen waren 2 Schwestern, Helene und Elise Kallebach. Und meine Eltern waren mit den Schwestern befreundet, denn ich war sehr oft in ihrer Wohnung. Ich erinnere mich, ich habe gern Matze gegessen. Das habe ich in Erinnerung als ganz dünnes jüdisches Brot. Ich weiß es nicht, ich muss mich mal erkundigen, ob es das noch gibt. Jedenfalls weiß ich, dass mein Vater frühzeitig beiden Schwestern geraten hat, gehen Sie weg aus Deutschland. Da braut sich etwas zusammen. Sie wussten natürlich von meiner Großmutter. Aber beide Schwestern sagten zu meinem Vater, nein, Ludwig, wir müssen nicht weg. Wir sind Mannheimer Bürgerinnen, uns passiert nichts. Und dann kam diese furchtbare Reichspogromnacht. Am Morgen des 10. November fuhren meine Eltern vom Waldhof mit der Straßenbahn in die Stadt. Ich war dabei. Ich war knapp 9 Jahre alt. Am Marktplatz stiegen wir aus. Da waren überall SA-Männer. Überall in ihren braunen Uniformen, hohen Stiefeln. Und wir sahen, wie sie Möbel, Bilder, Kinderspielsachen, alles auf die Straße warfen. Und wir sahen auch, wie sie Frauen und Männer abführten. Und das werde ich nie vergessen, wie verzweifelt diese Menschen waren. Sie hatten einen Koffer in der Hand oder eine Tasche. Aber man hat eben gemerkt, die konnten es nicht fassen, dass sie abgeholt wurden. Wir gingen sehr schnell nach F3 und von Weitem sahen wir schon, das Hoftor stand offen. Und ich weiß noch, man ging durch ein großes Hoftor, danach gleich links in ein kleines Büro. Das Büro war verwüstet, Schubladen herausgerissen, ein Panzerschrank stand offen. Mein Vater ging noch mal durch das ganze Haus. Es war niemand mehr da. Gegenüber in F2 stand die Synagoge. Und ich hörte, wie mein Vater sagte, die haben drinnen gesprengt. Vor der Tür stand ein SA-Mann. Und da hat neben sich ein Schild, da stand drauf in Süderlin-Schrift, Besichtigung 10 Pfennig. Und da habe ich scheinbar sehr laut gesagt, erst machen die alles kaputt und dann verlangen sie noch Geld dafür. Ich weiß nur noch, dass mir meine Mutter ganz fest den Mund zugehalten hat. Wir sind wieder nach Hause. Meine Eltern haben oft von den Schwestern gesprochen. Sie machten sich Sorgen. Die Nazis behaupteten ja, alle jüdischen Mitbürger wären in Internierungslager gekommen. Erst nach dem Krieg erfuhren wir, was wirklich war. 6 Millionen Menschen, Männer, Frauen und Kinder, jüdischen Glaubens wurden auf bestialische Weise ermordet. Im Ganzen rechnet man mit 60 Millionen Toten in nur 12 Jahren.
Sie haben später noch erfahren, was auch mit den Schwestern passiert ist.
Ja, und dann habe ich, als Stefan Fulz-Blein ich das erste Mal an einer Schule war, war ja Johanna-Geismar-Gymnasium, auch benannt nach einer jüdischen Mitbürgerin. Und da kam ich mit einem sehr engagierten Lehrer ins Gespräch. Ich habe ihm von den Schwestern erzählt. Als wir uns wieder sahen, konnte er mir sagen, beide Schwestern sind nach Kursk gekommen, werden dort ermordet. 80 Jahre nach dem Holocaust habe ich erfahren, welchen Weg sie gehen mussten. Und das belastet mich immer noch, dass, oder die Angst, dass so etwas wiederkommt. Davor habe ich Angst. Ich habe mein Leben gelebt. Ich bin alt, aber ich habe für alle jüngeren Menschen auf der ganzen Welt habe ich Angst. Ich möchte alle helfen, aber das geht ja wahrscheinlich nicht. Ja.
Gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen zurück in ihre Jugend. Sie waren sehr nah dran an der sogenannten Vorbote-Gruppe um ja. Georg Lechleiter.
Ja, das war.
Die
ja,
benannt
ja.
war, die benannt war nach einer Zeitung, die 41 erschien, eine ja. der bekanntesten Widerstandsgruppen.
Ich nehme sogar an, dass die bei uns, dass es diese Flugblätter, kann sein, dass es Vorbote waren, die, das weiß ich aber nicht. Aber das könnte sein, was anderes gab es ja nicht. Ja, und die Familie Lechleiter. Also denn, an den ihn kann ich mich nicht erinnern, aber der war ja viel inhaftiert oder der Zeit lang hat er auch gearbeitet. Aber.
Ja, und genau, 1942
ich war befreundet mit Frau genau. Lechleiter. Ich ja. bin als Kind bei Frau Lechleiter aus- und eingegangen. Und am 15. September 1942 kam sie zu uns nach Hause. Wir wohnten in der gleichen Straße. Und ich wurde an eine Plakatwand geschickt. Ich sollte lesen, was in der vergangenen Nacht passiert war. Da war ein großes rotes Plakat. Standen viele Namen drauf. An erster Stelle stand der Georg Lechleiter. Aber es standen auch einige drauf, die ich gut kannte, mit denen ihre Kinder, mit ihren Mädchen. Wir gingen zusammen in die Waldhofschule. Wir waren befreundet. Alle, die auf diesem Plakat standen, wurden durch das Fallbeil ermordet. Und das musste ich Frau Lechleiter und meiner Großmutter erzählen. Ich war damals knapp 13 Jahre alt, heute. Ein paar Tagen bin ich 93, aber immer wenn ich darüber spreche, dann spüre ich noch, wie das war. Wir saßen in unserer Küche, Frau Lechleiter, meine Großmutter, meine Mutter und ich, wir weinten, wir versuchten zu trösten. Ich war noch so jung und ich wusste schon, dafür gab es keinen Trost. Das war also eine ganz, ganz schlimme Zeit.
Über all diese Erfahrungen, Sie haben so viel erlebt, Sie haben in Ihrer Jugend so viele Bilder sehen müssen, so viele, ja, solche traumatischen Erlebnisse erlebt und darüber sprechen Sie eben in Schulen, wie wir gesehen haben und dafür und auch generell für Ihr Engagement haben Sie jetzt gerade erst das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen bekommen. Wir sehen hier gleich Bilder. Aus dem Mannheimer Rathaus und der Verleihung mit Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz. Da sehen wir Sie. da hängt er Ihnen das Kreuz, macht er Ihnen an die Jacke. Dazu natürlich erstmal von Herzen herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Und damit treten Sie auch in die Fußstapfen Ihres Mannes Walter Spagerer, ja. der selbst das Bundesverdienstkreuz verliehen bekam. Er starb vor rund sechs Jahren. Und ja. eigentlich war ja immer Ihr Mann der politisch Engagierte, ja. IG Metaller, Landtagsabgeordneter, Gemeinderat, SPD-Mitglied. Man weiß gar nicht, wo man aufhören soll, was er alles gemacht und geleistet hat. Und Sie sagten mal, Sie wollen eigentlich nie sich politisch engagieren. Doch trotzdem sind Sie jetzt, haben Sie jetzt in höherem Alter, nenne ich es jetzt mal. Ich
bin natürlich auch SPD-Mitglied. Ja,
genau, aber Sie haben trotzdem dann gesagt, ja. so, und jetzt wird aber dieser Zeitpunkt da, jetzt erhebe ich meine Stimme.
Genau.
Warum kam jetzt dieser Moment?
Also erstens mal wollte ich mich politisch nicht mit interessiert, das war ja in der Nazi-Zeit, wo bei mir der gereift ist, als der Politik halte ich mich raus. Da waren ja die Nazis, was anderes gab es nicht. Also von der Politik, die hat uns so viel Verdruss gebracht, da halte ich mich raus. Ich habe dann kurz nach Kriegsende meinen späteren Mann kennengelernt. Und der war Jahrgang 1918, war 11 Jahre älter wie ich. Und der hatte den diese ganze schlimme Nazi-Zeit auch alles mitgebracht. Auch er wollte sich eigentlich nicht politisch betätigen. Für Walter war es die Gewerkschaft. Nur Gewerkschaft, das war für ihn wichtig. Ich wusste gar nicht, was Gewerkschaft ist, habe das durch Walter erfahren und das hat mir imponiert. Ja, also wir brauchen starke Gewerkschaften. Wir waren einige Jahre nur befreundet, weil ich war Walter zu jung. Der wollte am Anfang nichts von mir wissen. Also ich war in ihn verknallt, aber er in mich nicht. Er hat mir zu verstehen gegeben, nee, du bist zu jung und ich will mich noch nicht binden. Aber ich war dann immer als Freundin an seiner Seite, habe ihn immer begleitet und habe mich natürlich immer für seine Arbeit als Gewerkschafter interessiert. Ich war einfach immer an seiner Seite, dann hat er gar keine andere kennenlernen können. Und dann natürlich, Walter hat dann auch eingesehen, dass man sich natürlich politisch engagieren muss, ging in die SPD. Aber ich ging wirklich erst rein wegen Willy Brandt. Ich habe dann, als Willy Brandt war, und dann hast du, ja, da muss ich dabei sein. Ich war aber natürlich immer Sozialdemokratin, schon von meiner Einstellung her. Aber in die Partei, als ich 90 Jahre alt war, bin ich für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt worden. Da haben meine ganzen Parteifreunde gesagt, ja was, du bist erst 50 Jahre in der Partei, du müsstest schon 70 Jahre drin sein. Aber ich war natürlich immer Sozialdemokratin und habe auch für die Partei immer, wir haben gesagt, Flugblätter, Neudeutsch Flyers, ich weiß nicht, wie viele Tausend ich ausgetragen habe in diesen Jahren. Also ich war schon Sozialdemokratin.
Aber mit dem Aufkommen der AfD haben Sie jetzt ist Schluss, jetzt muss ich auch meine Stimme erheben.
Ja, da war, das konnte ich anfangs, habe ich gedacht, das glaube ich nicht, dass die stark werden. Aber wie ich gemerkt habe, dass die doch Zulauf haben, dann war mir klar, also jetzt kann ich nicht mehr ruhig sein. Und es war für mich so, ich habe wirklich gemerkt, wir Zeitzeugen werden immer weniger. Wir müssen sprechen gegen das Vergessen. Wer soll es denn machen, wenn nicht wir? Wenn wir nicht mehr leben, dann wird es, und das darf nicht in Vergessenheit. Und das war für mich also, was auch noch ganz schlimm war, als ich wieder wusste, dass wir einen Antisemitismusbeauftragten brauchen. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Wie kann man vergessen, was man diesen Menschen angetan hat? Oder wie kann man gegen diese Menschen sein? Das begreife ich heute noch nicht. Und davor habe ich auch manchmal etwas Angst. Ich behaupte zwar immer, ich habe keine Angst. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Aber irgendwie spüre ich da drin doch was.
Ja, das Thema hatten wir hier ja auch schon gehabt. Michael Blume, der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg, saß hier in der Runde. Wir haben über Antisemitismus gesprochen. Es ist wirklich ein Thema, was auch gerade die jungen Menschen, die jungen jüdischen Menschen sehr, sehr belastet, sehr trifft.
Natürlich.
Mobbing an Schulen ist ein Thema. Also deswegen ist ja gerade Ihr Engagement so wichtig, dass Sie in die Schulen gehen und den jungen Menschen erklären, was es bedeutet.
Was es bedeutet.
Und das war mit Sicherheit auch einer der Gründe, warum Sie einen Anruf bekommen haben von Andreas Stoch, dem SPD-Fraktionschef im Stuttgarter Landtag, der dann gesagt hat, also Frau Spargerer, kommen Sie nach...
Carla, oder Carla,
über der geduzt, in der SPD wird natürlich geduzt. Carla, komm nach Berlin und wähle den Bundespräsidenten.
Ja. Ja.
Was geht denn im Moment in einem? Ist die Älteste? War die Älteste auch in der Runde?
Deswegen hat es ja so Furore. Also da war ich sprachlos und das passiert mir nicht oft, das wissen meine Freunde. Aber und dann ist mir natürlich klar geworden, welche Ehre das ist. Und ich habe mich gefreut. Ich habe mich richtig gefreut. Und dann hat er mir noch gesagt, dass mein Enkel Timmy darf, weil ich halt so alt bin und zu meiner Begleitung. Es war auch gut so. Also ich habe schon den Tim dabei haben müssen. Und was wir beide erlebt haben, das kann sich niemand vorstellen. Nur der Stefan Pulsbleiter war auch dabei, nein, der Boris war. Meine Freunde waren dabei, die haben es gesehen. Aber der Tim und ich sage immer, am 13. Februar haben wir bestimmt zu den glücklichsten Menschen in ganz Berlin gehört. aber nur dann kamen wir nach Haus und ich habe so Tage gebraucht, bis ich das verarbeitet hatte. Ich habe manches in Mannheim am Morgen gelesen, was ich dort gar nicht so mitgekriegt habe.
Roland Kaiser,
der Roland Sie Kaiser und der Tim und ich, wir waren die Einzigen, die bei unserer Fraktion sitzen dürften. Das habe ich erst in Mannheim am Morgen gelesen. Da habe ich gedacht, natürlich, die anderen waren ja alle weg, ja. Aber dann kam der 24. Februar.
Der Tag des Kriegsbeginns.
Und wie ich das Morgenmagazin eingeschaltet habe und habe gesehen, Krieg in der Ukraine, habe ich geweint. Plötzlich war für mich der 1. September 1939 der Beginn des Zweiten Weltkriegs ganz nah. Da waren plötzlich Erinnerungen in mir. Ich war Jahrzehnte, müssen die irgendwo festgesetzt waren. Plötzlich war alles da. Und Berlin war ganz weit weg. Ich habe dann wieder gesehen, wie nah oft Freude und Leid beisammen liegen kann. Und wenn ich die Menschen sehe in der Ukraine oder ich sehe dieses zerstörte Land, dann weiß ich auch, was die Menschen fühlen. Wir haben das ja auch mitgemacht. Und ich kann auch verstehen, dass sie weg wollen. Niemand verlässt gern seine Heimat. Und die kommen auch nicht, um reich zu werden. Und die wollen auch keine Sozial... Was hat er gesagt? Sozialtouristen sein. Ein furchtbares Wort. Die suchen einen Platz, in dem sie arbeiten können, können ihre Kinder großziehen. Und das belastet mich eigentlich immer, jeden Abend, wenn ich Fernsehen einschalte und sehe, was in der Ukraine los ist. Ich muss mal die Nase machen.
Vielleicht mal noch zu einem anderen Punkt, auch ganz aktuell. Es geht um den SV Waldhof.
Ach, ja.
Ja,
da auch ist ja, ein Teil unseres Lebens.
Genau, ein großer Teil,
ja, ein großer Teil.
Ihres Lebens, ja. Und das Ihres Mannes Walter, ja. Spagger, der ja auch Präsidiumsmitglied, ja, war.
Als Sie ich sind, meinen Mann kennenlernte, hat er ja beim Waldhof Fußball gespielt.
Sehen Sie, also der, ja, Waldhof ist bei Ihnen, ja, gehört zur Familien-DNA, ja, ja, quasi.
Wir haben unseren Urlaub eingerichtet oder uns immer nach dem Waldhof. Ja, ja.
Und jetzt ist gerade vor kurzem, ja, etwas passiert.
Das hätte nicht passieren dürfen.
Vielleicht für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben. Also der Stadionsprecher Stefan Christen hat, ja, die Mannschaftsaufstellung einem bekennenden Neonazi, Christian Hehl, ja, gewidmet. Ja. Auf der Tribüne, auf der Fantribüne wurden entsprechende Banner in Gedenken an Christian Hehl, der jetzt gerade vor kurzem verstorben ist, ja, gehisst. Also es wurde einem bekennenden Neonazi sozusagen, Sie nennen es jetzt mal, er wurde geehrt.
Ja, ja, ja.
Wie geht es Ihnen, wenn Sie das sozusagen in Ihrem Heimatverein hören, wenn Sie das mitbekommen?
Ich war entsetzt. Ich war bei dem Spiel nicht dabei. Wenn ich recht weiß, war es das Abendspiel, das Pokalspiel. Ja. Abends gehe ich nicht, weil ich sehr mit den Augen mal leer habe. Ich war entsetzt. Und ich konnte auch nicht verstehen, wie das dem Stadionsprecher passieren konnte. Das ist ein netter Mann und ich kenne ihn. So. Also, und das Dümmste, was er hat sagen können, die dümmste Ausrede von ihm war, dass er gesagt hat, er wusste das nicht. Also das kann ich mir nicht, das weiß jeder, dass der das wusste. Wussten wir ja alle.
Also, Christian Hehl saß im Gemeinderat in Mannheim.
Ja, natürlich.
Also er war jetzt nur kein Unbekannter.
Nee, gar nicht. Und natürlich, was mich danach wieder... Ich meine, die meisten Fans haben sich alle distanziert. Da muss ich mal dazu sagen... Die Waldhof-Fans sind überwiegend gute Fans. Das ist nicht so. Das sind keine Rabauken. Aber so ein paar Rabauken, die gibt es überall. Die gibt es nicht nur in den Staaten, die gibt es überall. Aber das ist ein kleiner Teil. Aber selbst die sind, das sind noch zu viele. Also das hat mich doch sehr entsetzt, dass da auch manche, ich glaube, eine Fahne gezeigt haben. Aber dem Stadionsprecher hätte das nicht. Auf der anderen Seite tut er mir leid. 29 Jahre war er Stadionsprecher. Und dann, also das, aber ich weiß nicht, was er gedacht hat. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn das wirklich seine Meinung ist, dann ist gut, dass er weg ist.
Ja. Ja. Er sagt, er hat die Vita eben von Christian Hehl nicht gekannt und darauf.
Ah, doch. Wie gesagt, das ist die dümmste Ausrede, meines Erachtens nach.
Aber jetzt blicken wir auf Ihre Familie, Sie haben es schon angesprochen, Ihr Enkel Tim ist auch SPD-Mitglied,
ja,
auch politisch engagiert.
An seinem 14. Geburtstag hat er uns sein Parteibuch gezeigt. Da war mein Mann stolz und ich natürlich auch. Der ist schon Vorsitzender von unserem Ortsverein. Ja, das ist schön.
Wie geht es denn politisch weiter in der Familie Spargerer? Also können Sie sich vorstellen, dass Ihre Familie irgendwann mal unpolitisch wird? Aber das glaube ich
nicht. Das, das kann ich mir nicht vorstellen.
Das
glaube ich nicht. Das gibt es gar nicht. Ich sage auch immer an den Schulen, den Jungen, interessiert euch für die Politik. Sagt nicht, ah, die machen doch, was sie wollen. Nee, das können sie eben nicht machen, wenn ihr mitmacht. Und ich sage ihnen auch, alle Parteien außer der AfD sind demokratische Parteien. Hört euch jede Partei an und sucht dann das Passende für euch aus. Ich sage natürlich nicht, wählt alle, nehmt alle SPD, das mache ich grundsätzlich recht, wäre mir zwar, aber das, sowas mache ich nicht. Nee, nee. Aber die Jugend soll sich auch für Politik, es ist doch ihre Zukunft und ohne Politik geht es halt nicht.
Ja. Sie sagen Zukunft, was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Also ich wünsche mir, ich habe wirklich so einen Wunsch, bin ich vor kurzem schon mal im Archiv umgefragt worden. Ich wünsche mir, dass alle Menschen gleiche Rechte, auch gleiche Pflichten haben. Aber egal welche Hautfarbe, egal welche Religion und egal welches Geschlecht sie haben. Wir sind alle Menschen und nur so können wir in Frieden leben. Wenn ich ein bisschen dazu beitragen kann, aber viel Hoffnung habe ich manchmal nicht, aber ich mache es trotzdem. Versuche es trotzdem. Ja.
Sie gehen weiterhin in Schulen, solange
ja,
Sie es können?
Ja, haben schon wieder Termine bekommen. Das machen wir weiter. Wir sind auch zum großen Teil, gehen wir ja schon zum zweiten Mal in die gleiche Schule. Wir sind ja Oberstufen und natürlich, die einen sind jetzt aus. Und was mich freut, ich werde oft von jungen Menschen angesprochen, die sagen, wir kennen Sie. Einer ist mal gekommen und hat gesagt, ja, das war, habe ich was Schönes erlebt. Das war auch auf der Schönau in der Schule und da stand so ein junger, man hat gemerkt, türkischer Abstammung, kam her und da hat er gesagt, würden Sie mir etwas helfen? Ich habe ihn gefragt, habe ich gesagt, hast du einen Wunsch? Nicht, weil er sich nicht getraut hat. Ja, hat er gesagt, können Sie mir helfen? Habe ich gesagt, was soll ich dir helfen? Ja, ich möchte als, er war in der Realschule, hat er gesagt, ja, meine Eltern sind gekommen und ich möchte was wissen, wie das war, als die ersten Ausländer kommen. Habe ich gesagt, kannst du zu mir kommen, kommst nach Hause zu mir. Hat auf Schönau gewohnt, da ist er mit seinem Bruder gekommen. Er hat einen Aufsatz schreiben müssen und dann haben wir das besprochen. Ich habe ihm erzählt, wie das war, als die ersten Ausländer kamen, dass wir froh waren, dass wir sie hatten und dass Menschen gekommen sind. Und haben halt einen schönen Vormittag gehabt. Und es war gut, ich habe den ja nie mehr gesehen. Und jetzt hat er mich angesprochen, so ein Baumlanger. Und dann hat er gesagt, kennen Sie mich noch? Dann habe ich gesagt, nee, ich war doch bei. Dann habe ich gesagt, war schon zwei Köpfe. Ja, ja. Und nun hat er mir gesagt, ja, hat es gut. Also auch mit dem Aufsatz haben wir nicht mehr gesprochen. Aber jetzt kann er von der Realschule aufs Gymnasium und darf Abitur machen. Und das hat mich so gefreut, also dass er mich auch angesprochen hat, auch gestrahlt, weil er mir das sagen wollte. Und das muss ich sagen, ich werde sehr oft von jungen Menschen angesprochen. Sie waren doch bei uns in der Schule und das ist doch schön. Da freue ich mich.
Sehen Sie, Frau Spargerer, und das ist das, warum das so wichtig ist, dass Sie diese Arbeit machen und den vielen Mannheimer jungen Schülern das alles erzählen und ihnen klar machen, wie wichtig das ist.
Natürlich.
Dass wir weiterhin unsere Meinungsfreiheit behalten.
Unbedingt.
Und in einer Demokratie leben.
Ja,
vielen lieben Dank.
Ich danke auch.
Dass Sie bei mir waren, dass Sie uns erzählt haben, was Sie erlebt haben. Und damit, liebe Zuschauer, sind wir am Ende der Sendung angelangt. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.